Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Was macht die Klimadiplomatie aus dem Schwung der Fridays for Future? Heute beginnt in Bonn die jährliche Zwischenklimakonferenz. 10 Tage lang sortieren die Unterhändler aus fast 200 Staaten Möglichkeiten, die Anstrengungen der Weltgemeinschaft zum Klimaschutz zu vergrößern. Denn wenn alle Länder nur das machen, wozu sie sich schon verpflichtet haben, dann wird es auf der Erde eher um 3 Grad wärmer als um deutlich unter 2 oder sogar 1,5 Grad. Deutschland ist jetzt anscheinend bereit, sich zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu verpflichten, gleich unser erstes Thema. Was die Bildung von Wüsten mit Migration zu tun hat, darüber ein Interview mit Benjamin Schraven vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Wir berichten außerdem über Lebensmittelproduktion in China und über die Volksbank in Freiburg. Sie hat den Zahlungsverkehr mit mehreren Online-Banken gestoppt. Es geht um Sicherheitsbedenken. Und im Verbrauchertipp geht es schließlich um Impfungen für die Reise. Frankreich will bis 2050 netto keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Auch Großbritannien hat sich das vorgenommen. Die Niederlande, Belgien, Luxemburg sowie Dänemark, Schweden und Portugal. Finnland will sogar schon 2035 soweit sein. Deutschland war früher Klimavorreiter, hat aber zunächst gezögert, sich dieser Initiative anzuschließen. Jetzt will die Bundesregierung doch nachziehen. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Deutschland soll klimaneutral werden. Wie soll das gehen?
Tja, wie soll das gehen? Das ist natürlich die große Preisfrage, die sich hier viele stellen. Im Moment ist man tatsächlich noch nicht so weit. Da bewegt man sich eher auf der politischen Ebene, auf der Ebene der politischen Zusagen. Und die sind, wenn man der Süddeutschen Zeitung heute auf Seite 1 glauben kann, dann konkreter geworden. Die Süddeutsche hat berichtet über ein deutsches Papier in Brüssel, eine sogenannte Rückäußerung, die Deutschland gegeben hat vor dem EU-Gipfel Ende dieser Woche. Und darin hat Deutschland bestätigt, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen. Interessant ist, als ich das gelesen habe, musste ich sofort an den Petersberger Klimadialog denken, weil dort gab es schon eine erste Tür, die Bundeskanzlerin damals am 14. Mai aufgestoßen hat. Da hat sie dieser Entscheidung schon mal den Weg bereitet.
Wie können wir dieses Ziel, 2050 klimaneutral zu sein, erreichen? Und die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen. Und wenn wir dafür eine vernünftige Antwort finden, dann können wir uns der Initiative der neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anschließen. Ich würde mir wünschen, dass wir das können.
Ja, soweit die Passage vom 14. Mai vom Petersberger Klimadialog. Und in dieser Rede gab es noch eine andere Passage. Da hat sie zumindest skizzenhaft schon mal erläutert, wie diese Klimaneutralität aussehen kann. Da ging es darum, dass die verbleibenden Ausstöße, CO2-Ausstöße kompensiert werden müssten. Unter anderem hat sie Aufforstung genannt, aber auch CO2-Speicherung. Und die ist in Deutschland ja wirklich umstritten. Und auf die Debatte bin ich auch echt gespannt.
Der Koalitionsausschuss hat gestern auch über die Klimapolitik geredet. Wurde denn da was konkretisiert, wie die Ziele erreicht werden können, jetzt auch in kurzer Frist?
Nein, ich finde leider nicht. Man ist da doch bei Ankündigungen geblieben. Das Papier, was nach dem Koalitionsausschuss veröffentlicht wurde, das ist gerade mal eine halbe Seite lang. Das ist wirklich dünn. Und zum Klimaschutz gibt es sage und schreibe 3 Zeilen. Man bestätigt da, was eigentlich schon feststand, dass man in der zweiten Septemberhälfte ein tragfähiges Gesamtkonzept für die Klimaziele von 2030 vorlegen will. Also das ist der erste Schritt. Von 2050 redet man da noch nicht. Aber es gibt immerhin Bewegung. Annegret Kramp-Karrenbauer, Parteichefin der CDU, die hat sich im Morgenmagazin durchaus selbstkritisch zu der Klimapolitik ihrer Partei geäußert.
Was zum Beispiel das gesamte Thema anbelangt, Energie, Steuern, Abgaben, Umlagen, wie ist das eigentlich in Deutschland? Wie kann man da ein gutes Konzept machen? Also das heißt, die Sommerpause wird bei uns keine Pause, sondern eine richtige Arbeitsphase. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auch darauf.
Tja, die CDU kommt da in den Arbeitsmodus und interessanter Seitenaspekt finde ich, Angela Merkel war am Freitagabend ohne große Öffentlichkeit für 2 Stunden beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und hat sich dann dort von den Wissenschaftlern intensiv beraten lassen. Anwesend war auch der Kanzleramtschef Helge Braun und gesprochen wurde dort offenbar auch über CO2-Bepreisungsmodelle. Es ist also Bewegung drin.
In Bonn beginnt ja heute eine internationale Klimakonferenz auf Diplomatenebene. Was steht da auf dem Programm?
Ja, Sie haben es ja eben schon angedeutet, das ist ja quasi schon eine kleine Tradition, sich jedes Jahr im Juni in Bonn zu treffen. Es geht um mehrere Dinge. Es geht um die Vorbereitung der nächsten EU-Klimakonferenz in Santiago de Chile, aber auch um die Nachbereitung der Ergebnisse von Katowice letztes Jahr im Dezember. Es sind 10 Tage Klimaschutzkonferenz, 3000 Experten. Das zeigt eigentlich schon, allein dieser Umfang zeigt, dass es eine volle und spannende Woche im Klimaschutz wird. Es gibt eine große Überschrift. Es geht vor allem um finanzielle Unterstützungsleistungen der Industriestaaten beim Klimaschutz und zur Kompensation von Klimafolgen. Das heißt, es geht um die Finanzierung klimabedingter Schäden, die auf der Welt entstehen, und auch die Frage, wie Marktmechanismen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten werden können. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil dort Industriestaaten im Ausland zum Beispiel Aufforstungsprogramme betreiben können und sich dort bessere Punkte beim Klimaschutz dann auch anrechnen lassen können. Und genau dort, um diese Anrechnungsmechanismen, gibt es eine Diskussion, weil man Doppelanrechnungen befürchtet, die dann dem Klimaschutz gar nichts bringen würden. Ich glaube, es werden interessante und volle Tage in Bonn.
Deutschland will bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral werden. Danke an Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Und auch unser nächstes Thema hat mit der Erderwärmung zu tun. Fruchtbare Savannen trocknen aus, Halbwüsten entstehen und am Ende sogar Wüsten. So etwas passiert in manchen Regionen Afrikas südlich der Sahara. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind dort rund 60 Millionen Menschen von Wüstenbildung bedroht. Viele müssen ihre Heimat verlassen, manche auch in Richtung Europa. Die Vereinten Nationen haben für heute den weltweiten Tag gegen die Wüstenbildung ausgerufen, und aus diesem Anlass habe ich mit Dr. Benjamin Schraven über dieses Thema gesprochen. Er forscht beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn. Und meine erste Frage war, ob sich die Wüsten südlich der Sahara ganz allgemein ausdehnen oder ob es da eine uneinheitliche Tendenz gibt.
Nun, dieses Problem der Wüstenbildung ist eigentlich weniger jetzt ein Problem des Wanderns oder sich Ausdehnens der bereits bestehenden Wüsten, sondern es ist eher ein Problem, dass Böden, ich sag mal ganz einfach, mit der Zeit immer schlechter werden, die Fruchtbarkeit abnimmt, sie versalzen und so weiter.
Wie kommt das?
Das hat ganz viele und auch ganz komplexe Probleme, aber man kann schon sagen, dass auch hier der Klimawandel ein Grund ist. Also in einigen Regionen der Welt oder gerade auch Afrikas längere und häufigere Dürren. Daneben gibt es aber auch ganz viele menschgemachte Probleme. Überweidung, eine zu intensive Anwendung nicht organischer Dünger, der Verlust von Wäldern und so weiter.
Es gibt manchmal Berichte über mehr Regen südlich der Sahara und auch erfolgreiche Baumpflanzungen, die der Wüstenbildung entgegenwirken. Sind das lokale Erfolge, lokale Entwicklungen oder steckt da mehr hinter?
Das sind sicherlich lokale Erfolge, wie etwa auch dieser grüne Gürtel in der Sahelzone, dass man hier versucht, also weniger eigentlich ein Gürtel, sondern eher so ein Flickenteppich an Baumbeständen wieder heranzuziehen, um halt dem Problem der Bodenerosion dann auch ein bisschen entgegenzuwirken. Aber das sind halt sehr lokale Erfolge.
Was hat das für Folgen für die Menschen? 60 Millionen Menschen, deren Lebensgrundlage bedroht ist. Was passiert mit ihnen konkret?
Ja, die gehen erstmal ein höheres Risiko ein, von Nahrungsunsicherheit bzw. von Hunger betroffen zu sein. Die sind gezwungen, halt dann auch den Verlust der zum Beispiel von Erntemengen, von Viehbeständen, auch als Folge halt dieser Desertifikation irgendwie auszugleichen. Und das kann lokal geschehen durch neue Anbautechniken, wenn sie denn den Menschen zur Verfügung stehen. Das kann aber auch eine verstärkte Migration bedeuten.
Wo wandern sie dann hin, wenn sie migrieren?
Naja, es gibt natürlich dieses Schreckensbild, dass jetzt die Betroffenen dann vor allem sich in Richtung Europa suchen und die nächste ganz große Flüchtlingswelle dann sozusagen losbricht. Aber die Forschung, die es jetzt zu diesem Gesamtphänomen Umweltwandel bzw. Klimawandel und Migration gibt, zeigt eigentlich ganz eindeutig, dass wenn die Menschen migrieren, dann geschieht das sehr häufig innerhalb ihrer eigenen Herkunftsländer, dann meistens sogar auch nur zeitlich begrenzt, oder es geht in benachbarte Länder. Aber sagen wir mal, diese großflächige internationale Migration, etwa von Subsahara-Afrika in Richtung Europa, ist kaum von solchen ökologischen Wandlungsprozessen wie dieser Desertifikation betroffen.
Wenn Menschen dann aus ländlichen Gebieten abwandern, weil sie dort keine Lebensgrundlage mehr haben, was passiert dann mit ihnen? Finden sie in Städten Arbeit?
Ja, also zunächst mal ist es auch so, dass kaum jetzt ganze Familien, ganze Haushalte sich sozusagen auf den Weg machen, sondern es sind Einzelne, es sind Individuen, die den Rest ihrer Familie zurücklassen und dann ja in den informellen Sektor der Städte gehen und sich dort, ja sagen wir mal, mehr schlecht als recht dann verdingen, ein bisschen Geld verdienen, dann teilweise zurückschicken, um so dann auch die eben schon angesprochenen Verluste, bedingt durch die Wüstenbildung oder durch andere Prozesse ökologischen Wandels, dann ein Stück weit auszugleichen. Es gehen aber auch noch sehr viele Menschen auch zum Beispiel in die kommerzielle Landwirtschaft. Also es ist gar nicht so sehr immer der Zug in die Städte, der dann einsetzt.
Was kann man denn tun, um das Leben der Geflüchteten zu erleichtern und vor allem die Wüstenbildung zu bekämpfen?
Es sind auch nicht nur Geflüchtete. Also wir sollten jetzt erstmal ganz generell von Migranten sprechen. Es sind so häufig also Arbeitsmigranten. Ihr Leben kann man verbessern, indem man weltweit sozusagen das Thema Migrantenschutz höher auf die politische Agenda setzt. Also wir hatten ja seit dem letzten Jahr auch diesen, gerade auch in Deutschland heiß diskutierten Global Compact for Migration. Also man muss dieses Thema der Gestaltung von Migration auch im globalen Süden höher handeln. Und was man gegen Wüstenbildung tun kann, nur eigentlich sind die Maßnahmen bekannt. Also Wiederaufforstung, also Anpflanzung von Baumbeständen, Förderung von Wasserspeicherungstechnologien, ein Anlegen von Hecken an landwirtschaftlichen Flächen, das Pflanzen von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen, die Förderung von agrarökologischen Anbauverfahren wie Mulchen und so weiter. Also da gibt es viele, viele und im Prinzip auch sehr einfache Mittel und Wege, das dann zu erreichen.
Das Interview mit Benjamin Schrafen haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Mehr als 1 Milliarde Menschen lebt in China und sie alle müssen essen und trinken. Große Mengen an Lebensmitteln sind also zu produzieren, doch die Produktion im Inland reicht längst nicht aus, um den Bedarf zu befriedigen. Zum Beispiel bei Schweinefleisch ist China längst auch ein großer Abnehmer von Produkten aus Deutschland. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat in der vergangenen Woche China besucht. Mit dabei war meine Kollegin Katharina Hamberger. Jetzt ist sie zurück in Berlin. Frau Hamberger, welchen Eindruck haben Sie denn von der Art, wie die Chinesen Lebensmittel erzeugen? Wir in Deutschland beziehen ja auch manches von da.
Naja, man hat den Eindruck, dass es in bestimmten Teilen oder bestimmten Branchen schon eine Art Wandel gibt in Richtung nachhaltigere Produktion. Bislang, wenn es zum Beispiel um das Thema Getreide ging, galt das Motto Düngen, 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 um eben möglichst viel Ertrag zu erzielen. Da wurde keine Rücksicht genommen auf die Böden, was natürlich dann zu immer mehr Düngen führt. Und jetzt gibt es Projekte, auch mit der Bundesregierung zusammen, wo es eben um einen nachhaltigeren Anbau von Getreide wie Reis oder Weizen geht. Das muss aber eben zusammengehen mit einem gesellschaftlichen Wandel, der erst so langsam da ist. Ich habe zum Beispiel mit Andreas Gramzow gesprochen von der GFA Consulting Group, der da so ein Projekt mit der Bundesregierung betreut und der hat erzählt.
Was wir halt festgestellt haben am Anfang, haben sie uns nicht geglaubt, dass man weniger düngen kann, dass man weniger Saatgut auch verwenden kann und trotzdem ähnliche oder fast gleiche Erträge erzielen kann. Dann sind sie nachts teilweise auf die Böden gegangen und haben nochmal nachgedüngt, weil sie uns nicht glauben wollten und haben natürlich unsere Versuche dadurch durcheinander gebracht.
Also das hat sich so ein bisschen gewandelt. Das ist das eine Thema. Das andere ist sicher das Thema, wie wird Fleisch zum Beispiel produziert und da darf man sich nichts vormachen. Da geht es nach wie vor sehr stark um Masse und entsprechend wird dann auch das Tier wohl nicht so stark berücksichtigt.
Das Landwirtschaftsministerium will ja erreichen, dass der chinesische Markt auch für Rindfleisch, Äpfel, Geflügel und andere Produkte von hier geöffnet wird. Kann das dazu führen, dass wegen der schieren Mengen dann auch in Deutschland der Klimaschutz und das Tierwohl auf der Strecke bleiben?
Naja, das ist zumindest tatsächlich eine Gefahr. Dann ist ja jetzt schon so, Sie haben das in Ihrer Anmoderation gesagt, dass eben Deutschland nach China schon sehr viel Schweinefleisch liefert. Vor allem seit dort die afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist, noch mehr. Und damit natürlich hier auch eine gewisse Überproduktion stattfindet an Schweinen. Und damit ist natürlich auch die Gefahr verbunden, dass eben dieses Ziel, Tierbestand zu reduzieren, auch das Tierwohl mehr in den Blick zu nehmen, dass das eben nicht durchgesetzt wird. Und das wäre dann wirklich eine politische Aufgabe. Julia Klöckner hat hier mal wieder auf das Tierwohl-Label verwiesen in Deutschland, dass man ja hätte, dass sie vor allem jetzt erstmal für Schweinefleisch einführen will. Aber das ist dann eine politische Aufgabe, das dann auch wirklich durchzusetzen und das Ganze eben mit dem Handel im Hinterkopf, dass der Handel eben nicht das Tierwohl sozusagen beiseite schiebt.
Wie kann denn umgekehrt die Sicherheit und der Wert von Importen aus China nach Deutschland garantiert werden?
Naja, das ist tatsächlich eine Frage, die sich hier in jedem Fall stellt. Es gibt gewisse Qualitätskontrollen hier in Deutschland, ist auch eine Frage der Standards, die man hier setzt. Man hat festgestellt, dass China versucht, Standards aufzulösen, indem man zum Beispiel sagt, man möchte gewisse Grenzwerte vielleicht nicht mehr so stark haben, auf die die EU setzt. Und da habe ich mit Julia Klöckner gesprochen, die gesagt hat, naja, da müssen wir auf jeden Fall drauf setzen, dass das weiterhin eingehalten werden wird und da werden wir nicht nachgeben. Also es ist wirklich eine politische Aufgabe, hier darauf zu setzen und darauf zu pochen, dass man Standards hier in Europa nicht aufweicht.
Katharina Hamberger war das aus unserem Hauptstadtstudio. Herzlichen Dank. Wenn eine Bank den Zahlungsverkehr mit einem anderen Geldinstitut stoppt, dann muss schon einiges vorgefallen sein. Denn Überweisungen und Abbuchungen gehören nun mal zum Kerngeschäft der Branche. Da lässt die Schlagzeile aufhorchen, dass die Volksbank Freiburg Überweisungen an mehrere Direktbanken stoppt. Der Hintergrund ist eine Betrugsmasche beim Online-Banking. Dabei gelingt es Betrügern, trotz eigentlich sicherer PIN- und TAN-Verfahren Geld auf ihre eigenen Konten zu leiten, die vor allem bei den betreffenden Direktbanken eingerichtet worden sein sollen. Thomas Wagner ist dem Thema nachgegangen. Herr Wagner, wie gehen die Betrüger denn vor?
Ja, im Grunde genommen, Herr Ehring, zweigleisig. Sie schicken zunächst einmal, so hat mir das gerade ein Experte erklärt, einen Trojaner auf den heimischen PC, mit dem man normalerweise Online-Banking betreibt. Und dieser Trojaner ist erstmal geduldig erwartet, bis man das nächste Mal seine PIN-Nummer eingibt. Und diese PIN-Nummer greift der Trojaner dann ab und leitet ihn eben weiter an diejenigen, die das Interesse haben, zum Beispiel mein Geld zu akquirieren. Ja, und die PIN-Nummer an allem reicht ja noch nicht. Man braucht eben auch die TAN-Nummer. Die wird ja für jede Überweisung extra vergeben auf das Handy, also nicht auf dem PC. So, aber auch da haben die Betrüger offenbar einen Weg gefunden, um dieses Sicherheitstool zu umgehen, indem sie nämlich es geschafft haben, sich eine zweite Handykarte zu besorgen unter Vorlage falscher, gefälschter Dokumente, entweder mit der gleichen Nummer oder mit einer anderen Nummer und dann tatsächlich auch noch der Bank mitgeteilt haben, also meine Handynummer lautet ab sofort anders und die TAN-Nummer muss woanders hingeschickt werden. Und dann waren sie sozusagen im Besitz von den beiden wichtigsten Merkmalen, vom PIN und von der TAN-Nummer. Und dann haben sie vor allem nachts, wenn der Betroffene das zunächst mal gar nicht gemerkt hat, wo man davon ausgehen konnte, dass er eben in diesem Moment nicht an seinem PC selber saß, dann haben sie Summen an Direktbankkonten überwiesen, und zwar in einer Höhe, wo es der Bank zunächst mal nicht aufgefallen ist. Also das waren jetzt nicht gleich Hunderttausende, aber vielleicht ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro.
Ist denn die Volksbank Freiburg die einzige betroffene Bank oder hat sie nur als erstes die Reißleine gezogen? Und um welche Direktbank geht es dabei?
Ja, sie hat als erstes die Reißleine gezogen, aber es gibt noch eine zweite betroffene Bank nicht weit weg, die Volksbank Rottweil, die hatte das gleiche Problem, da sind ähnliche Probleme aufgetaucht und es geht um mehrere Direktbanken, N26 wird da aufgeführt, aber auch Fidor, Revolut, Bunk und Solaris Bank. Und mir hat ein Experte erklärt, Direktbanken sind da sozusagen besonders gefährdet, weil man sich sehr leicht tut, beispielsweise über Darknet Konten regelrecht zu kaufen bei Direktbanken, die man dann nutzen kann, um dort die Zahlungen hinzuleiten. Und von dort werden die Zahlungen dann wieder über mehrere Stufen weitergeleitet, sodass das eigentlich gar nicht mehr verfolgbar ist.
Wie lange soll die Sperrung des Zahlungsverkehrs jetzt andauern?
Ja, möglichst schnell soll das wieder aufgehoben werden. Die Banken arbeiten fieberhaft an Werkzeugen, an Tools, um mehr Sicherheit zu schaffen, möglicherweise morgen schon. Es ist so, dass die Sperrung ja nicht eine komplette Sperrung ist, sondern wenn jetzt an diese Direktbanken eine Überweisung vorgesehen wird, dann ist das nur sehr, sehr kompliziert. Dann werden nämlich die Kunden individuell angerufen und werden gefragt, wollen sie dort wirklich Geld hin überweisen? Und wer dann wirklich glaubhaft sagt, ja, dann wird die Überweisung ausgeführt. Aber das ist natürlich dauerhaft nicht haltbar, das ist ein Riesenarbeitsaufwand. Drum arbeiten die betroffenen Banken fieberhaft daran, um dieses Problem möglichst schnell zu beseitigen.
Wie kann ich mich denn als Bankkunde vor solchen Machenschaften schützen?
Ja, also die Volksbanken empfehlen das sogenannte Foto-TAN-Smart-Verfahren. Das ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Foto-TAN-Verfahrens, wo man ja praktisch nicht nur eine TAN bekommt, sondern erstmal einen QR-Code, den man abscannen muss und dann gibt es erst die TAN. Beim Foto-TAN-Smart-Verfahren geht das noch eine Stufe weiter. Da bekommt man ein eigenes Lesegerät und in dieses Lesegerät muss man physisch die eigene Bankkarte hineinfügen. Also die muss man einfach haben und wer nicht im Besitz dieser Bankkarte ist, der kann machen, was er will, da kommt eben an die TAN nicht dran. Und das ist eben ein zusätzliches Sicherheitstool, mit dem die betroffenen Banken hoffen, solchen betrügerischen Machenschaften zunächst mal ein Ende zu setzen.
Thomas Wagner war das aus Freiburg. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Deutschen sind nach wie vor Reiseweltmeister. Immer öfter zieht es sie auch in exotische Länder und dabei ist vor dem Kofferpacken auch zu bedenken, dass in manchen Regionen eine erhöhte Ansteckungsgefahr etwa mit Cholera, Hepatitis A und B, Malaria oder der japanischen Enzephalitis besteht. Die Hauptreisezeit steht vor der Tür und da sollte man sich über das Reiseziel und mögliche Gesundheitsgefahren ganz genau informieren. Vorbeugen kann man mit Schutzimpfungen, an wen man sich dabei wendet und was man beachten sollte. Dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Der Urlaub an fernen Stränden mag wunderbar gewesen sein, doch aus unerklärlichen Gründen fühlt man sich nach der Rückkehr elend und schlapp. In solchen Fällen rät Dr. Ingrid Ries vom Gesundheitsamt der Stadt Bochum.
Wenn einer aus dem Urlaub wiederkommt und sich krank fühlt oder Fieber hat, sollte er als erstes den Hausarzt aufsuchen und den darauf hinweisen, dass er im Urlaub war und auch wo er im Urlaub gewesen ist.
Denn in fernen, exotischen Urlaubsländern kommen Erreger vor, die es hierzulande nicht oder nur selten gibt, sagt Dr. Jürgen Hölzer. Der Leiter der Impfstelle an der Abteilung für Hygiene, Sozial- und Umweltmedizin der Ruhr-Universität Bochum.
Ja, es ist das, was wir so als exotische Reisen empfinden. Das wären Reisen nach Südostasien beispielsweise, nach Süd- und Mittelamerika und nach Afrika.
Darum, so Reisemediziner Hölzer, sollte man sich rechtzeitig vor der Abreise ärztlich beraten und gegebenenfalls auch impfen lassen.
Wir nehmen als Faustregel an, dass wenn man sonst normal geimpft ist und keine besonderen gesundheitlichen Auffälligkeiten, also eine schwere Erkrankung hat, dann reichen im Allgemeinen 6 Wochen vorher aus.
Abhängig vom Reiseziel, ob in Afrika oder Asien, ist es ratsam, sich gegen bestimmte Erkrankungen impfen zu lassen. Dazu gehören
die Hepatitis A, also die Gelbsucht, auch die Hepatitis B sollte Thema sein, Typhus, die japanische Enzephalitis, Tollwut und je nach Gebiet sollte man auch über Malaria-Prophylaxe reden. Ob eine Influenza-Impfung sinnvoll ist, sollte erwogen werden.
Denn Krankheiten können nicht nur über Nahrungsmittel oder Wasser, sondern auch über Stechmücken übertragen werden. Bei Kleinkindern sollte man übrigens gut überlegen, ob man mit ihnen gemeinsam eine solche Reise antritt. Auch gegen Tollwut, die durch Tierbisse übertragen wird, sollte man sich vor Reisen in exotische Länder vorsorglich mit einer entsprechenden Impfung schützen, sagt Jürgen Hölzer. Bis eine Impfung wirkt, dauert es etwa 14 Tage.
Das ist von Impfung zu Impfung etwas unterschiedlich, aber das hilft, glaube ich, am besten bei der Reiseplanung, wenn man diesen Zeitraum im Hinterkopf hat.
Das Infektionsrisiko hängt nach den Worten von Amtsärztin Ingrid Ries übrigens maßgeblich von der Art des Reisens ab. Also, ob man eine Pauschalreise bucht oder allein auf eine Entdeckungstour geht.
Wenn ich all-inclusive in einer Ferienanlage mich permanent befinde, habe ich ein ganz anderes Risiko, als wenn ich mit dem Rucksack durch die Lande reise, keine ärztliche Versorgung in der Nähe ist, ich auch nicht weiß, welche Qualität Lebensmittel oder Trinkwasser haben.
Viele gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten einer solchen Schutzimpfung. Sinnvoll ist es jedoch, vorher bei der Krankenkasse nachzufragen. Hilfreiche Hinweise für die Reiseplanung, etwa auch aktualisierte Impfpflichten, bietet das Auswärtige Amt auf seiner Seite im Internet. Dort gibt es auch einen Link, wo man reisemedizinische Beratungsstellen findet.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher für heute zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Nach Hören können Sie die Beiträge in unserer Audiothek-App oder auch im Internet unter deutschlandfunk.de und da können Sie sie zum Teil auch nachlesen. Christine Heuer erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag und da geht es unter anderem um die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz. Ein weiteres Thema ist die Reform der Grundsteuer.